Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Wenn mich, seitdem ich Wirtschaftsbücher, lese und rezensiere und damit arbeite, ein Autor seit mindestens 15 Jahren, fast 20 Jahren begleitet, dann ist es Martin Werle. Er ist Deutschlands bekanntester Karriere- und Persönlichkeitscoach. Ich glaube, das darf man ohne Übertreibung sagen. Viele Spiegel-Bestseller, auch international damit erfolgreich. Er hat einen eigenen Podcast, er steht auf der Bühne und hat gerade ein neues Buch geschrieben. Es heißt »Wer wärst du ohne deine Sorgen?« Und es ist, wie man ihn kennt, ein nützlicher Ratgeber, wie man eine bessere Führungskraft wird, ein besserer arbeitender Mensch, ein besserer Mensch wird. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, in dem wir kurz anreißen wollen, was da alles drinsteht. Ich grüße Sie, Herr Werle. Hallo.
Herr Giersch, ich grüße zurück.
Wer wärst du ohne deine Sorgen? Ich habe es gerade schon gesagt, ist der Titel Ihres neuen Buches. Erzählen Sie mal ein bisschen dessen Geschichte. Wie kamen Sie drauf?
Es gibt zwei Wurzeln dieses Buches. Erstens meine persönliche Geschichte und zweitens das, was ich auch als Berater erlebe. Fang an mit meiner persönlichen Geschichte. Ich habe früher dazu geneigt, dass ich mir viele Sorgen gemacht habe, dass ich überlegt habe, was alles schiefgehen könnte. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. In den 2000er Jahre, ich glaube, es war Anfang 2003, da habe ich von einem Freund gehört, der seinen Ausweis im Ausland verloren hat. Und dann stand er da, hatte Riesenschwierigkeiten nachzuweisen, wer er ist. Und ich dachte dann, ich bin sehr schlau, das könnte mir auch passieren. Ich mache mir jetzt mal eine Kopie von meinem Ausweis, damit ich, wenn ich im Ausland bin, auf der sicheren Seite mich befinde. Und was passiert? Ich gehe zum Kopiershop, ich mache diese Kopie, ich komme nach Hause, ich habe ein prima Gefühl und dann ist mein Ausweis weg. Ich habe den also auf dem Kopierer liegen lassen und bei dem Versuch, einem Problem vorzubeugen, habe ich es erzeugt. Und das ist ja typisch, dass wir bei dem Versuch, ein Problem zu vermeiden, das Problem vergrößern. Ich will meinen Ausweis nicht verlieren. Da überhören wir das nicht. Da kommt beim Unbewussten nur an, du verlierst deinen Ausweis, so kam es. Und ich habe gesehen in Beratungen, dass Menschen sich sehr oft Sorgen machen über Dinge, die anschließend gut gehen, den Vortrag, den man versemmeln könnte, das Vorstellungsgespräch, das nach hinten losgeht, die Kündigung, die bald erfolgt. Und in der Realität passiert dann oft nichts dergleichen. Und deshalb habe ich gedacht, das ist ein riesiges Thema, Menschen dazu zu verhelfen, dass sie erfreulichere Gedanken haben und dass sie Sorgen produktiv nutzen, statt von ihnen erdrückt zu werden.
Den Eindruck hat man tatsächlich auf jeder Seite. Wir werden natürlich hier in einem Gespräch nicht alle Vorteile des Buches erörtern können. Da sind viele Übungen dabei, aber auch ganz tolle Herausforderungen. Nehmen wir mal ein paar Beispiele raus, glaube ich. Overthinking, das ist ja auch ein bisschen, was Sie gerade angedeutet haben. Also ein Beispiel, das ist ja ein Komplex, da gehört ja mehreres zu, der negative Blick. Sie kategorisieren solche Dinge auch oft, indem Sie erklären, was da in unserem Kopf eigentlich passiert. Viel Forschung dahinter natürlich, Sie haben viele Quellen. Aber dann die dritte Stufe ist eben so, also die Erkenntnis, was passiert in unserem Kopf und dann so steuern Sie gegen. Das ist so ein bisschen ja oft Ihr Ding. Wie können wir das am Beispiel negativer Blick vielleicht mal durchgehen? Was passiert da in uns?
Es ist ein evolutionäres Alarmsystem, das in unserem Kopf anspringt. Ich vergleiche das im Buch mit einem Leibwächter. Ein Star geht auf die Bühne, der hat einen Leibwächter dabei. Und was ist die Aufgabe dieses Leibwächters, wenn er ins Publikum schaut? Darf der da überall nette Menschen sehen, harmlose Menschen sehen? Nein, es ist seine Aufgabe, dass er jeden für einen potenziellen Attentäter hält, damit er im Ernstfall dazwischen springen kann. Und so funktioniert unser Gehirn. Das sucht also pausenlos um uns herum nach Risiken, nach Gefahren. Und es agiert nach dem Motto, lieber schlage ich mal Fehlalarm, als dass du nachher, wenn wirklich was passiert, nicht vorbereitet bist. Jetzt kommt es zum Beispiel zu der Situation, ich bin in meinem Büro, ich habe das Gefühl, mein Chef, der hat in letzter Zeit nicht viel mit mir gesprochen und beim Meeting war er da nicht auch ein bisschen kritisch bei meinem Beitrag. Und jetzt springt sozusagen in meinem Kopf dieses Stammhirn an und das sagt mir jetzt, du Martin, der Chef, der hat dich auf dem Kieker, der wirft dich womöglich raus. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, wenn ich so einen Gedanken entwickle, dass ich erkenne, das ist keine Wahrheit, das ist kein Faktum, sondern es ist nur ein Gedanke. Und das ist der erste Schritt, den ich Menschen mitgeben kann, dass man zu sich selber sagt, ich denke gerade Folgendes, nämlich ich denke, mein Chef könnte mich auf dem Kieker haben und mein Chef könnte mich rauswerfen. Das ist ein Riesenunterschied, ob ich das als Faktum nehme oder ob ich es als Gedanken erkenne. Denn wenn ich es als Gedanken erkannt habe, dann kann ich es einem Faktencheck unterziehen und fragen, wie wahrscheinlich ist es, dass er mich wirklich auf dem Kieker hat, dass er mich wirklich rauswirft. Das kann ich dann anhand von rationalen Kriterien überprüfen. Und wenn ich zu dem Ergebnis komme, es ist wirklich was dran, dann bin ich zumindest in der Lage, dass ich mich auf die Situation vorbereite, dass ich mich woanders bewerbe, dass es mich nicht kalt erwischt. Aber wenn ich merke, nee, das ist total unwahrscheinlich, dann kann ich zum Beispiel ein klärendes Gespräch mit dem Chef suchen und dann diese Sorge durch das Leuchten mit der Taschenlampe auf den Sorgenpunkt, da kann ich dieses Sorgengespenst auflösen.
Das erinnert mich an einen Trick, den haben Sie auch beschrieben, beim Katastrophenbias sozusagen, beim Katastrophendenken. Ich weiß nicht, ob ich ihn bei Ihnen mal früher schon auch gelesen habe oder woanders, aber ich stelle mir manchmal vor, das Schlimmste, was dir passieren kann, was ist das eigentlich? Vor einer Moderation, vor wirklich heiklen Momenten und das hilft plötzlich schon, ne?
Das ist super, weil wir stellen fest, es ist gar nicht so schlimm, wie wir denken. Also wenn Sie eine Moderation nennen, ich stehe ja auch oft auf Bühnen und man denkt jetzt, der absolute Horror ist, dass man sich auf einer Bühne verspricht, dass einem was Peinliches passiert, das Mikrofon runterfällt oder sowas. Aber wenn das wirklich passiert und wir prüfen das mal so realistisch, dann wird das meistens vom Publikum gar nicht als unprofessionell, sondern eher als etwas Aufheiterndes gesehen. Und wenn man mit so einer Situation souverän umgeht, kann das sogar ein richtiger Pluspunkt sein. Und das gilt auch für andere Belange. Wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Fall, den ich gerade beschrieben habe, nehme und ich gehe davon aus, ich werde wirklich entlassen und ich stelle fest, naja, selbst dann bringe ich eine gute Qualifikation mit, habe ich ein gutes Netzwerk, kann ich mich prima bewerben. Wenn ich das so sehe, dann kann mich dieser Gedanke eben nicht mehr im Griff haben und das ist ja ein wichtiger Ansatz in meinem Buch. Das heißt nicht, wer wärst du ohne deine Sorgen, weil ich sagen möchte, wir sollten uns nie mehr Sorgen machen. Doch, doch, Sorgen gehören zum menschlichen Leben. Aber es ist ein riesiger Unterschied, Herr Giersch, ob ich meine Sorgen habe, sie also beobachte, sie also steuere, sie also einordne, oder ob meine Sorgen mich haben, denn dann ist es ein Problem.
Wir sprechen ja heute vor allen Dingen für Menschen, die Verantwortung übernehmen, Führungskräfte auf allen Ebenen. Und da sehe ich bei vielen, ich verallgemeinere jetzt ein bisschen, ein Paradox. Auf der einen Seite habe ich das Gefühl, dass je höher man in der Hierarchieleiter kommt, irgendwie genetisch was dazu kommt, dass die nicht mehr in der Lage sind, sich zu entschuldigen, so, oder mit Vorwurf oder Kritik klarzukommen. Aber auf der anderen Seite sich unheimlich oft selbst Vorwürfe machen, meistens im Stillen. Ich gehöre da manchmal natürlich auch zu. Was halten Sie von Selbstvorwürfen? Vor allem was die Vergangenheit auch angeht, ne?
Ja, die beiden Punkte, die Sie genannt haben, die wirken ja zunächst wie ein Widerspruch. Also jemand kann sich nicht entschuldigen, aber ist zugleich selbstkritisch. Ich sehe da aber eine absolute Parallele darin, denn wer wird Führungskraft? Wer kommt nach oben? Wer schafft das? Das sind Menschen, die haben richtig hohe Ansprüche an sich selber. Das sind die, die immer die Extrameile gehen. Und natürlich, wenn ich einen solchen Anspruch an mich selber habe, dann fällt es mir schwer, vor anderen einzugestehen, dass ich das nicht erreicht habe, was ich wollte. Und intern kann ich das natürlich ausmachen. Dann probiere ich also, mir selbst Vorwürfe zu machen, probiere mich dadurch anzuspornen. Aber das Interessante ist ja, ein Selbstvorwurf ist etwas, das bringt mich nicht voran. Und indem ich mir selbst Vorwürfe mache, werde ich nicht besser in meiner Arbeit, sondern ich werde nur besser darin, dass ich mir immer wieder neue Vorwürfe an den Kopf knalle. Und darum ist das so wichtig, dass ich höre, was in meinem Kopf passiert. Also angenommen, eine hohe Führungskraft, die stellt jetzt fest, eine Strategieentscheidung war falsch. Nach außen verteidigt sie das, weil sie will sich ja keine Blöße geben. Aber intern sagt sie zu sich, verflixt, das hättest du anders machen müssen. Du hast da was Wichtiges übersehen. Was bist du für ein Depp? Wenn dir nochmal sowas passiert, dann wirst du sehen, dann wirst du gechust. Und das ist ja so ein Karussell, das sich immer, immer schneller dreht. Und ich glaube, wenn die Führungskraft jetzt in der Lage wäre, laut zu denken, und zwar konstruktiv zu denken und einfach zu sagen, auch gegenüber anderen, wenn ich heute nochmal auf meine Strategieentscheidung zurückblicke, gab es gute Gründe, sie so zu fällen, nämlich A, B und C. Auf der anderen Seite habe ich vielleicht zu wenig gewichtet diesen und diesen und diesen Aspekt. Und deshalb sehe ich jetzt, dass die Entscheidung nicht so aufgeht, wie ich mir das gedacht habe. Und auf dieser Grundlage, und jetzt muss ein Gegensteuern kommen. Also ich glaube, wenn wir uns öffnen, wenn wir auch über Schwächen sprechen, nach außen hin, auch als Führungskräfte, dann sind wir viel weniger angreifbar, als wenn wir das Gefühl haben, ich habe so in meinem Herz, mein Herz ist eine Mördergrube und da ist jetzt was ganz Schlimmes drin. Also Offenheit ist auch für Führungskräfte ganz, ganz wichtig. Aber damit ich das praktizieren kann, nach außen hin, muss ich ja erstmal mit mir selber ins Reine kommen und mir bewusst machen, ich bin ein wertvoller Mensch. Unabhängig davon, ob ich die richtige oder die falsche Entscheidung treffe, ob ich das Quartalsziel schaffe oder nicht schaffe, mein Selbstwert, der hat mit dieser Position, die ich hier bekleide, gar nichts zu tun. Und wenn ich so weit bin, dass ich mich selber als Person, als Mensch annehme, dann bin ich auch viel eher in der Lage, was meine Leistung geht, ehrlich zu sein zu mir selber und ehrlich nach außen. Und wenn ich nach außen ehrlicher bin, dann werde ich innen auch nicht so überziehen. Denn mit jeder Erklärung, mit jeder Entschuldigung nach außen sagt mein innerer Kritiker ja, du redest hier totalen Blödsinn, du hast einfach nur versagt. Also je mehr ich sage, es war eine gute Entscheidung, ohne es zu glauben, desto mehr innerer Gegenwind kommt. Und darum ist hier mehr Transparenz, mehr Offenheit sicher für Führungskräfte der bessere Weg.
Wir leben ja in einem Zeitalter der gefühlten Überforderung, obwohl es ja ironischerweise immer mehr technische Helferlein gibt, KI inklusive, die uns ja eigentlich das Leben leichter machen sollen. Mal abgesehen davon, ob uns das vielleicht auch manche Tech-Firmen einreden, dass der Alltag immer komplizierter wird. Was halten Sie davon? Also, dass Menschen in ein Unternehmen reinkommen, so große Firmen wie Google, gerade die beliebten Arbeitgeber, man hat ständig das Gefühl, man ist eigentlich nicht gut genug für das hier. Menschen, die befördert werden, haben das manchmal. Wie kann man sich dagegen wehren?
Also, dass das Gefühl sich ausbreitet, das ist ganz natürlich, weil wir ja rund um die Uhr verfügbar sein sollen für unsere Arbeit. Früher war es mal so, dass man um 17 Uhr die Firmentür hinter sich zugemacht hat. Und dann war man Privatmensch und dann hatte man andere Energiequellen, man hat Freunde getroffen, man hat Hobbys ausgeübt. Und heute ist es ja so, dass man fast schon ein schlechtes Gewissen hat, wenn man zum Beispiel nach Ablauf der vereinbarten Arbeitszeit ein Unternehmen wie zum Beispiel Google verlässt, weil die ganzen Kollegen, die sitzen ja noch am Schreibtisch. Man hat ein schlechtes Gewissen, wenn man nicht erreichbar ist. Spät abends immer sollte man auf der Hut und im Einsatz sein. Und ich glaube, da haben wir zwei Aufgaben. Einerseits eine gesellschaftliche, dass wir die Arbeit wieder begrenzen, denn das Leben besteht nicht nur aus Arbeit. Es ist sehr sinnvoll, dass Menschen sich erholen, dass sie ihren Akku aufladen, dass sie auch kreative Energie tanken. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Aufgabe, dass wir selber mit uns etwas milder sind. Ich habe da eine schöne Aufgabe, die ich auch in meinem Buch anbringe, und zwar, man sollte sich selber vorstellen, man wäre sein bester Freund oder seine beste Freundin. Also ich sitze da um 20 Uhr und denke, verdammt, ich muss unbedingt das noch fertig kriegen. Ich muss jetzt, und egal, ob es Mitternacht wird, ich muss das fertig kriegen. Was würden wir denn unserem besten Freund, unserer besten Freundin sagen, wenn die da sitzen würde und wenn die das sagen würde? Und diese Frage, das nennt man in der Psychologie eine Dissoziierung, diese Frage sorgt dafür, dass wir aus der eigenen Haut rausgehen, dass wir uns von außen betrachten und dann wird uns auf einmal klar, nein, du musst jetzt hier nicht bis 22 Uhr sitzen bleiben. Du hast schon lang genug gearbeitet, du hast heute auch was geleistet und jetzt kannst du einfach es gut sein lassen und nach Hause gehen. Und ich glaube, wenn Einzelne damit anfangen, so mit sich umzugehen, dann wird das Schule machen und dann wird dieser kollektive Druck, der oft entsteht, gerade auch in den Großraumbüros, dann wird dieser kollektive Druck abnehmen. Und ich bin fest überzeugt, dass das auch im Interesse der Arbeitgeber ist, denn es bringt doch niemandem etwas, wenn da total überarbeitete Gestalten sitzen, die sich nur noch an der Arbeit wie an so einem Rettungsring festhalten und sonst haben sie nichts mehr in ihrem Leben. Ich glaube, es ist gut, wenn Menschen einerseits bei der Arbeit kreativ sind, engagiert sind, aber eben andererseits auch ein Privatleben, auch ein Familienleben, auch Hobbys haben.
Das ist ein spannender Punkt. Also, ob jetzt die Führungskraft, der Arbeitgeber als Ganzes, wenn es den auch immer gibt, am Ende sind es ja doch Menschen. Glauben Sie, dass sich die Beschäftigten in Deutschland, Sie kennen ja wahrscheinlich alle 46, 43 Millionen, ich weiß es gar nicht, alle persönlich, machen die sich zu viele Sorgen oder zu wenig oder die falschen? Also kann man das, also wenn Sie jetzt so Ihr Gefühl, Ihr Alltag, so mal eine Revue passieren lassen, wie, ich weiß, das ist eine ganz komplizierte Frage, aber was würden Sie sagen?
Ich würde sagen, sie machen sich erstens zu viel Sorgen und zweitens auch noch die falschen Sorgen. Also ich kann es an einem Beispiel konkret machen. Zu viel Sorgen, ganz oft in Beratungen, gerade wenn ich Führungskräfte vor mir sitzen habe, ganz oft schimmert durch zwischen allem, was sie sagen, ich bin nicht gut genug. Ich streng mich hier zwar an, ich probiere es, meinem Chef recht zu machen, den Aktionären recht zu machen, den Mitarbeitern recht zu machen, aber irgendwie kriege ich es nicht hin. Und dann frage ich diese Menschen oft, dann sage ich, sagen Sie mal, wie sind Sie eigentlich in diese Position gekommen? Und sagen Sie, ja, ja gut, es gab ein hartes Auswahlverfahren oder mein Vorgesetzter, der kannte mich schon in der Fachposition, der fand mich wirklich gut. Aha, sage ich. Sie haben Ihre Position also bekommen, weil Sie wirklich was können, weil Sie gut genug waren. Oder ich stelle denen die Frage, angenommen, Sie würden jemanden beobachten, der genauso wie Sie diesen Job macht, Sie würden ihn von außen sehen und mal durch einen Tag begleiten. Würden Sie sagen, der macht einen schlechten Job oder die macht einen schlechten Job? Also eine Hauptsorge, die Menschen haben, ist, ich bin der Anforderung nicht gewachsen und das stimmt nicht, denn wenn man wirklich einer Anforderung nicht gewachsen ist, so ehrlich müssen wir sein, dann fliegt man halt in Deutschland aus seinem Job raus. Die allermeisten Menschen machen sehr gute Arbeit und es gibt Leute, die machen gute Arbeit und es gibt Leute, die machen mittlere Arbeit, aber dass Leute dem Job nicht gewachsen sind, das passiert so gut wie nie. Und dann höre ich auch immer oft Sorgen von Menschen, zum Beispiel, was ist, wenn mein Arbeitsplatz wegfällt wegen der künstlichen Intelligenz? Da könnte man jetzt sagen, das ist aber eine sehr berechtigte Sorge, denn es werden tatsächlich viele Arbeitsplätze wegfallen. Aber ich stelle dann die Frage zurück, lässt sich aus dieser Sorge nicht etwas Konstruktives ableiten? Also zum Beispiel könnte ich mir sagen, okay, ich arbeite jetzt in einem Bereich, wo Arbeitsplätze durch KI ersetzt werden in Zukunft. Wie kann ich mich jetzt positionieren? Wie kann ich mich qualifizieren, dass mir dieser KI-Trend in die Karten spielt, dass ich einer derjenigen sein werde, die diesen Wandel umsetzen? Also es ist immer möglich, aus einer Sorge einen konstruktiven Auftrag mitzunehmen. Und sobald das gelingt, ist die Sorge keine Sorge mehr, sondern sie ist ein wichtiger Anstoß. Und ich glaube, das müssen Menschen gerade in der Arbeitswelt viel, viel öfter tun.
Mein persönliches Highlight in Ihrem Buch ist das Kapitel kognitive Verhaltenstherapie. Das klingt ja jetzt auch wieder alles wissenschaftlich, da steckt ja auch viel Wissenschaft dahinter, aber Sie bringen dann halt Sätze wie, fangen Sie Gedanken ein wie ein Profi. So, das, was ich sehr geil finde, weil das muss ja jeder Mensch können und ist jeder Mensch im Mensch sein Profi, wenn es richtig gut läuft. Aber was meinen wir damit? Also ich gebe mal ein Beispiel, die Herausforderung Problemfixierung. Also, wir fühlen uns eigentlich durch alles gestresst und sind auch ein bisschen empfindlich, weil so jeder Halbsatz wird als Kritik an uns selbst und unserem Verhalten wahrgenommen. Was passiert da in unserem Kopf?
Naja, der Kopf, der springt an, wie diese Alarmanlage, von der ich vorhin sprach. Der sieht natürlich das potenzielle Risiko in dem Satz. Also machen wir es mal ganz konkret. Ich halte einen Vortrag, ich stehe vor einer Gruppe und jetzt meldet sich jemand und sagt, also dieses eine Argument, das Sie da gebracht haben, das teile ich nicht. Ich habe eine andere Auffassung. Jetzt kann man das in verschiedener Weise bewerten. Ich kann jetzt sagen, mein Vortrag ist total durchgefallen. Guck an, Der Erste, der sich meldet, der sagt gleich, dass meine Argumentation schlecht gebaut ist. Wahrscheinlich geht es dem ganzen anderen Publikum genauso. Die schweigen nur, um mich nicht zu kränken. Das klingt jetzt überzogen, aber so ist es wirklich. Ich habe schon Menschen erlebt, die haben einen Menschen im Publikum gähnen sehen, während sie gesprochen haben, und daraus den Schluss gezogen, dass sie alle gelangweilt haben. Das ist also die erste Stufe, eine Problemfixierung und eine Problemausdehnung. Dann wird aus dem kleinen Problem wird gleich ein ganz, ganz großes. Und da ist es halt so wichtig, dass wir in solchen Situationen die Fakten von unseren negativen Fantasien trennen. Also Faktum ist, ein Zuhörer hat sich zu Wort gemeldet und er hat auch nur ein einziges Argument, nicht meinen ganzen Vortrag, der hat auch nur ein einziges Argument meines Vortrages in Frage gestellt. Ich könnte jetzt sagen, das ist ja richtig gut, dass mein Vortrag zum Mitdenken anregt. Das ist auch richtig gut, dass dieser Mensch das Vertrauen hatte, dieses Gegenargument jetzt vorzubringen. Und es gibt mir auch die Chance, dass ich diesen Punkt nochmal erläutere und meinen Standpunkt darstelle. Das heißt, die Art und Weise, wie ich die Fakten interpretiere, entscheidet darüber, ob ich Riesenprobleme habe. Riesenproblem, der ganze Vortrag ist durchgefallen, die mögen mich alle nicht. Ob ich ein mittleres Problem habe, dieses Argument ist nicht durchgedrungen, ich habe es nicht gut genug verkauft, oder ob ich sogar eine Chance habe und sage, wie toll ist das denn, dass ich die Sache jetzt nochmal erläutern kann und vielleicht auch andere Menschen im Raum einladen, ihre Meinung zu sagen. Und dann merke ich womöglich, dass die meisten eben doch mein Argument teilen.
Eine andere Sache ist enttäuschte Erwartungen. Also ich empfinde mich selber auch dabei, aber ich kenne auch wahnsinnig viele Führungskräfte um mich herum, die eigentlich ständig von ihren Beschäftigten enttäuscht sind. Also die Wertschätzung kommt nicht an, wie auch immer. Wie kann man dagegen steuern, dass man, naja, nicht so viel erwartet oder nicht so oft enttäuscht ist oder was ist da am besten?
Ach, Herr Giersch, da sind die Stoiker, die ich in meinem Buch in einem eigenen Kapitel würdige, da sind die Stoiker eigentlich diejenigen, die uns den Weg weisen. Also das Einzige, was wir auf dieser Erde verändern können, und wirklich das Einzige, das sind wir selber, das ist unser Denken und das ist unser Verhalten. Und die meisten Probleme, die uns wirklich niedermachen, die entstehen, wenn wir etwas bewegen wollen, was wir nicht bewegen können. Also, wenn ich jetzt erwarte, dass ein Mitarbeiter mir mehr Wertschätzung zeigt, dass er auf mich zukommt, dass er mir zu verstehen gibt, dass ich eine tolle Führungskraft bin, dann erwarte ich etwas, was außerhalb meiner Macht liegt. Das ist so, als würde ich zum Fenster rausschauen und würde sagen, verdammt, es regnet, ich will, dass jetzt die Sonne scheint. Das kann ich nicht verändern. Aber ich kann natürlich das Verhalten des Mitarbeiters sehen und ich kann, und das ist für mich immer das beste Rezept, gerade beim Führen, ich kann durch mein eigenes Vorbild etwas anregen. Also wenn ich in meiner Abteilung dafür sorge, dass die Leute von mir starke Rückmeldungen bekommen, und zwar nicht nur Kritik, sondern auch Lob, sondern auch dann, wenn es wirklich gut läuft, wenn ich eine solche Kultur schaffe durch mein Vorbild, dann ist die Wahrscheinlichkeit riesengroß, dass genau das Gleiche zu mir zurückkommt. Das ist eigentlich die tiefere Ebene im Umgang mit Menschen, nicht nur beim Führen, dass wir in den anderen uns selber gespiegelt sehen. Es ist immer so, wenn ich das Gefühl habe, ich habe um mich herum Menschen, die zu wenig Wertschätzung schenken, dann kann es sehr gut sein, dass ich genau mich gespiegelt sehe, dass ich heimlich der Meinung bin, ich schenke den anderen nicht genug Wertschätzung. Aber ich versuche es auf diesem Weg zu umgehen, dass ich in den Spiegel schaue. Also ich finde es eine wertvolle Anregung, die Kritik, die wir an anderen haben, immer mal auf uns zu übertragen und zu fragen, wie geht es eigentlich uns damit, wie verhalten wir uns? Und dieses Vorbild, das ist der Weg, wie man auch andere Menschen indirekt, wirklich nur indirekt, bewegen kann. Und die besten Führungskräfte, die ich kenne, die sind deshalb so gut, weil sie gute Vorbilder sind. Die machen manchmal, wenn man so schaut in die Führungstechnik, Gesprächsführungstechnik, Moderation, die machen da manchmal erhebliche Fehler, aber diese Fehler, die werden vollständig abgefedert, wenn sie glaubhafte Persönlichkeiten sind, wenn sie sich für nichts zu schade sind, wenn sie vorangehen, was die Arbeiten angeht, dann stehen die Teams hinter den Menschen. Und dann herrscht da auch eine Atmosphäre, in der man gerne führt und auch gerne geführt wird.
Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage zur positiven Psychologie, auch ein Kapitel bei Ihnen, verlorene Stärken. Also viele Führungskräfte, gerade in Zeiten des Wandels, verlieren so ein bisschen, gerade auch unter Druck, unter Zeitdruck, das Gespür, was sie richtig gut können. Was hilft dagegen?
Sich immer wieder zu besinnen, worin man gut ist und sich eben nicht nur zu fragen, worin man schlecht ist. Also eine Übung, die ich gerne mit Führungskräften mache, ist diese: einfach mal aufschreiben, welches waren die drei glücklichsten Momente, die ich in der letzten Woche bei meiner Arbeit hatte. Und dann frage ich mich, welche Werte stehen hinter diesen Momenten? Also vielleicht war ich in einer Situation gerecht und deshalb fand ich die Situation toll. Und diese Werte zu erkennen, ist wichtig, weil dann kann ich sie mit Leben füllen. Dann kann ich dafür sorgen, dass ich eine Führung, einen Führungsstil entwickle, der in Einklang steht mit dem, was ich selber als Persönlichkeit verkörpere. Also hier hilft es, dass wir einfach die Lupe nicht über die Mängel legen, sondern auch über das, was wir gut können, über das, was gut läuft. Und es ist immer viel klüger, das, was ich gut kann, zu verstärken und mehr davon zu machen, als zu probieren, zwanghaft meine Schwächen zu beseitigen. Denn sonst geht es so wie mit meinem Ausweis, den ich nicht verlieren wollte, indem man auf eine Schwäche sich konzentriert und sie auf keinen Fall haben möchte, verstärkt man sie oft, ohne es zu wollen.
Herr Werle, leider ist unsere Zeit um. Wir müssen weiter. Und ich habe die berechtigte Sorge, dass die Kita sonst zu hat, wenn ich meine Tochter gleich abholen will.
Hat doch prima geklappt und wir haben so viel in diesem Gespräch drin, das hat mir richtig Freude
Und
gemacht.
es war trotzdem, glaube ich, nur 10% der vielen, vielen Punkte in Ihrem Buch. Aber die Leute sollen es ja auch noch lesen. Das sollte ja nur ein Teaser sein hier. Und deswegen bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Zeit und sage auf bald. Ich freue mich schon aufs nächste Buch.
Wird bestimmt kommen. Ich danke Ihnen für das tolle Gespräch. Alles Gute, Herr Giersch.
Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Dabeisein. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast.